Als ich angefangen habe, mich mit KI zu beschäftigen, und zwar so 24/7, und zu gucken, was gibt's denn da draußen, bin ich irgendwann über diese Funktion der Custom GPTs gestolpert. Das sind im Grunde Chatbots, die man bei ChatGPT selbst bauen kann, ohne wirklich coden zu können. Also man muss nicht coden können, um solche Dinger zu bauen. Und als ich den ersten gebaut hatte, dachte ich, das ist eigentlich eine geniale Sache. Also da gibt es so viele Use Cases für, wie man diese Custom GPTs selbstständig anleiten kann, was die im Grunde dann auch machen sollen. Und daraus entstanden ist dann mein 100 Bots in 100 Tagen Projekt. Also ich hatte damals 100 Use Cases gesucht, womit man diese Bots im Grunde füttern konnte. Und diese Use Cases waren teilweise witzig, teilweise hilfreich, teilweise absoluter Quatsch. Und ich freue mich ganz doll heute, jemanden zu Gast zu haben, der so ein bisschen das visuelle Pendant zu diesem Experiment ist, wenn ich es so nennen darf. Ich habe heute Ariane Gebhardt zu Gast und Ariane hat 100 KI-Versionen von sich selbst erstellt. Ich freue mich ganz doll auf die Folge. Ihr hört Kollegin KI. Ich bin Max Mundhenke. Hallo Ariane.
Hallo Max. Na?
Na, wie geht's? Wie läuft's? Welche Version bist du gerade?
Welche Version? Ich glaube, ich arbeite sehr viel an AI-Projekten. Version von mir gerade. Ich bin mitten in einer Videoproduktion.
Sehr cool. Also du bist so AI-Artist, ja, Video-Artist, wenn ich so formulieren darf. Und du hast ziemlich viel Aufmerksamkeit in Social Media in den letzten Wochen und Monaten bekommen. Das ging los, da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden mit dieser 100 KI-Version von mir selbst. Magst du einmal was zu diesem Projekt erzählen und was du da gemacht hast?
Ja, klar. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich gerne ein Projekt machen würde, was ich längere Zeit durchziehe. Und da ich sehr viel mit Realität arbeite und das auch schon immer gemacht habe in meiner Arbeit, in meinen Videos mit 3D oder sowas, habe ich dieses Mal gesagt, naja, dieser reale Part, der bei diesen KI-Videos dabei sein soll, ist nicht die Umgebung, sondern das bin ich. Aber ich verändere diesen ganzen Style von meiner Person. Ich verwandle mich in andere Figuren, ich gehe in andere Surroundings und ja, probiere einfach verschiedene Stile aus, von einer Kill Bill Version von mir, die ich erstellt habe, über wie ich auf einem Pferd reite und auf einem Vogue Cover zu sehen bin. Und die Aufgabe dahinter war eigentlich zu sagen, ich ziehe das durch für 100 Tage und mache das wirklich jeden Tag und habe diese Videos dann täglich bei TikTok veröffentlicht und auch bei Instagram und habe auch ursprünglich gar nicht drüber nachgedacht, dass Leute sich das wirklich anschauen und cool finden und verfolgen. Aber es war dann so, weil ich wollte eigentlich in der Mitte des Projekts aufhören. Mhm. Und dann meinten ganz viele, ach ja, ich finde das so cool, was du machst. Und ich frage mich schon immer jeden Tag, was macht sie wohl als nächstes? Und ja, so habe ich dieses Projekt dann durchgezogen und wahnsinnig viel dabei gelernt, mehr gelernt, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil man immer denkt, AI-Videos und Grafiken zu erstellen, ist immer nur ein Klick. Das kann ich so nicht bestätigen. Da gehört ganz viel dazu. Und daraus ist auch entstanden, dass Falke das gesehen hat, beziehungsweise eine Agentur dazwischen. Eine Freundin von mir, die Coco von Flox, die meinte, sie haben für Falke ein Event in ganz Deutschland oder mehrere Events, wo sie 130 Jahre Falke History feiern. Und sie wollen gerne auf diesen Live-Events die Besucher in eine Falke-Anzeige transformieren, entweder aus den 70ern, aus dem 19. Jahrhundert oder heute. Und dann habe ich spezifisch eben für dieses Event oder für diese Eventreihe ein AI-Tool entwickelt, was nochmal ein komplett anderer Workflow war als die Videos, die ich vorher erstellt habe. Aber und das ist dann auch daraus entstanden. Also das war ziemlich, ziemlich cool und bereichernd.
Sehr cool. Ja. Also erster Auftrag ist daraus hervorgegangen, ja, kann man so sagen, dass sich dein Projekt durchaus ausgezahlt hat. Finde ich eine ganz interessante Sache, weil ich habe es tatsächlich ganz knallhart mit Marketingabsichten gemacht damals. Ich habe wirklich diese 100 Bots jeden Tag in Social Media publiziert, um Aufmerksamkeit für meine Selbstständigkeit auch zu schaffen. Also war schon irgendwie so ein bisschen Teil des Marketingkonzepts. Und es hat auch relativ gut geklappt. Nach so 14 Tagen gab es dann diesen Anruf von Christian Kors, ob er nicht mal mit mir sprechen kann, weil er mich interviewt hat für OMR. Naja, du siehst jetzt, was draus geworden ist. Also ich sag mal, solche beständigen Projekte sind natürlich cool, um erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und zeitgleich, du hast es gesagt, man lernt natürlich eine ganze Menge dabei, ne? Und KI, ja, das habe ich auch festgestellt, ist einfach sau viel Routine. Jetzt finde ich es irgendwie ganz spannend, du hast Flux erwähnt. Arbeitest du auch mit Flux oder kannst du ein bisschen Einblick geben in die Tools, die du nutzt, um dich selbst zu erstellen oder jetzt, wie du gesagt hast, für Falke so einen Auftrag zu machen?
Also die Tools, die ich verwendet habe für Falke, waren wiederum ganz andere Tools, als ich sie normalerweise verwende. Beziehungsweise es ist so, dass für Falke habe ich, geht es in die Development-Richtung, das, was du eigentlich auch gemacht hast. Also du schaltest verschiedene Schaltflächen zusammen und entwickelst ein Tool, also quasi eine App, die dann jeder Benutzer einfach mit einem Klick benutzen kann. Und das sind schon auch die Tools, die ich sonst verwende, aber eben eine ganz andere Oberfläche. Und das mache ich eben sehr gerne für Kunden, dass ich einfach Workflows, die haben, auch für Agenturen zum Beispiel, wenn die sagen, wir haben immer wieder diese Grafiken, die wir benötigen, und dann geben die mir den Auftrag, ob ich die für die erstellen kann. Dann sage ich denen mittlerweile, nee, ich kann nicht, aber ein Tool bauen. Dann braucht ihr mich nicht mehr. Dann kann ich euch das einmal geben, gebe euch die Lizenz und dann habt ihr das. Weil das sind eben auch Sachen, die ich selber gar nicht mehr machen möchte. Also so diese typischen Grafikarbeiten, die ich früher gemacht habe, wie stell da mal ein Bild frei, mach mal den Hintergrund so, mach das Produkt, leg da mal eine Kirsche daneben oder sowas. Da bin ich froh drüber, wenn AI das macht und auch wenn ich den Leuten damit helfen kann. Und am liebsten benutze ich Video-Tools. Mhm. Ich benutze sehr viel Kling. Ich erstelle Videos mit Midjourney. Ich erstelle Videos mit Wann, mit Sora, mit Vio, mit Firefly. Das sind die, die ich zumindest heute und gestern benutzt habe, die fünf. Aber ansonsten auch jedes Tool, was neu rauskommt.
Ja, es ist spannend, weil die wenigsten Leute, die ich kenne, die regelmäßig mit AI arbeiten, nutzen tatsächlich nur ein oder zwei Tools. Und es gibt eigentlich eher eine ganze Palette an Tools. Und es gibt diese Webseite Is There an AI for That? Ich glaube, ich hatte die in dem Podcast auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, die derzeit stand jetzt irgendwie über 42.000 verschiedene KI-Tools auflistet. Von daher gibt es eine ganze Menge Auswahl und die haben eben alle ihre Stärken und Schwächen. Aber cool, dass du ein paar aufgezählt hast. Sprachst du davon, dass man schon irgendwie dann so eine App entwickelt hat, eben auch für die Leute. Das führt mich natürlich unweigerlich zu der Frage, was hast du für einen Background? Kannst du programmieren? Du bist doch Kommunikationsdesignerin eigentlich, oder?
Ja, genau. Ich bin eigentlich Kommunikationsdesignerin, habe dann angefangen bei ProSieben Sat.1 zu arbeiten in München und Föhring damals. Als zuerst Grafikdesignerin im Printbereich, dann aber Motion Designerin und habe da eben auch schon sehr viel mit Video gearbeitet, mit Motion Graphics, 3D-Design, Werbeproduktion gemacht und kenne mich dadurch ganz gut aus in dem Videobereich. Aber das Ding ist, glaube ich, dass ich immer super technisch interessiert war. Und ich habe auch sehr, sehr gerne mal Webseiten programmiert, auch schon früher in der Schule oder sowas. Und auch meine eigene Webseite dann relativ schnell gebaut, als ich mich selbstständig gemacht habe und das dann eben auch teilweise für Leute mit angeboten. Und das war, glaube ich, auch das, weswegen ich irgendwann in den Videobereich gewechselt bin vom Printbereich, weil es einfach ein bisschen nerdiger und technischer war und ich immer einfach dazulernen wollte und dazulernen. Und dann gab es halt ein Videotool und das konnte ich noch nicht, dann wollte ich das lernen. Und dann gab es 3D und dann wollte ich das lernen. Und so ist es dann eben auch bei AI und bei der Programmierung. Und wie du ja weißt, wenn du deine Bots programmiert hast, man kann ja mittlerweile auch sehr easy, wenn man eine Frage hat, einfach ChatGPT fragen. Das war ja früher das größte Problem, wo ich mir das Wissen her. Es gibt nicht für alles ein YouTube-Tutorial. Und dadurch, dass man ChatGPT hat, kann man wirklich ja alles fragen, wenn man an einem Punkt nicht weiterkommt. Das heißt.
Exakt. Ja. Einer meiner Lieblingstipps für KI. Auch KI-Fragen von KI beantworten lassen, ist absolut großartig.
Ja, genau.
Jetzt muss ich sagen, ich programmiere die Bots nicht, muss ich sagen. Sonst kriegen hier entsprechende EntwicklerInnen, ZuhörerInnen direkt, glaube ich, die Krise, wenn sie hören, dass ich programmieren würde. Man steckt die ja im Grunde eher zusammen. Es sind ja so viele No-Code- und Low-Code-Tools am Markt und so. Aber genau, nur um das einmal, sonst
okay,
gibt's wieder böse
dann
Mails.
Stecke ich.
Ja.
Okay, ja, ich habe sonst nicht so, ich habe eher KI-Hater, aber nicht Programmierer. Deswegen, da muss ich auch sagen, ich stecke Sachen zusammen, ja, genau.
Also, aber am Ende funktioniert's. Das ist halt das Coole. Vibe-Coding ist ja ohnehin irgendwie so die Technologie der Stunde. Es ist, ich sage immer, es ist eine Demokratisierung von Technologie. Etwas, wo du vorhin auch jahrelang für studieren musstest, kannst du jetzt zumindest bis zum Prototypenstatus, sage ich immer, eigentlich selbst mit solchen Tools zusammenstecken. Lass uns mal ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Also du hast klassisch gelernt, du warst bei ProSieben Sat.1, hast da Grafik gemacht, Kommunikationsdesign, hast dann angefangen, auch Websites zu bauen. Und was ist deine Arbeit jetzt? Was machst du, was ist deine Berufsbezeichnung? Ich hatte schon AI Artist gesagt. Ist das korrekt?
Ich sage mittlerweile AI Creator und AI Educator, weil meine Hauptbereiche mittlerweile darin liegen, wirklich zu kreieren, mit den Tools zu arbeiten, die Tools zu lernen und das Wissen auch weiterzugeben. Und AI Director auch noch zum Teil. Also ich nehme, aktuell habe ich mir eine Phase jetzt rausgesucht bis zum Ende des Jahres, wo ich eigentlich keine kommerziellen Projekte gerade mehr annehme, weil ich wirklich nur noch mich darauf spezialisiere, mir weiteres Wissen anzueignen und das in Formate zu packen, um das an andere weiterzutragen. Das, und so hat sich das auch ergeben vor ungefähr 2 Jahren, als ich dann angefangen habe, mehr Social Media zu machen. Und es ging eigentlich so los, dass ich meine 3D-Projekte gezeigt habe, aber im gleichen Zusammenhang kam dann KI auf und dann bin ich darüber da reingerutscht, dass ich sage, ja gut, dann zeige ich euch jetzt, wie ich ein KI-Video erstelle oder sowas. Und das hat relativ schnell dazu geführt, dass die Tools mit mir zusammenarbeiten wollten und mich gebucht haben als Content Creator, um deren Tools vorzustellen, was natürlich super ist. Ich bin bei einer großen Online-Plattform der Decade Academy und bin da Tutorin für den KI-Bereich. Ich baue gerade selber meine eigene Plattform, die sich hauptsächlich, also weil ich finde, daran mangelt es einfach noch, dass dieses Wissen vermittelt wird. Und deswegen baue ich jetzt an einer Plattform, die sich darauf spezialisiert, KI-Wissen im kreativen Bereich anzubieten und dafür Kurse und Workshops. Also das ist der nächste Step für nächstes Jahr. Und ich habe auch schon die ersten Tutorials veröffentlicht. Aber ja, baue jetzt eben an einer größeren Plattform. Genau.
Sehr cool. Ariane, wie groß ist dein Team bei all den Projekten, die du da jetzt wirbst mit eigener Plattform? Mal eben 100 Mal sich selbst klonen, für Falke irgendwie Apps bauen. Wie viele Arianes gibt es?
Ja, in Wirklichkeit gibt es nur eine. Ich habe letztens ein Reel gesehen bei Instagram, da meinte eine, die auch sehr, sehr erfolgreiche Designerin ist, meinte so, we are an award-winning design studio. Und dann der nächste Frame steht so, the design studio. Und dann ist nur sie da, wie sie so in einem Raum steht. So ist es gerade bei mir auch. Ich glaube, ich müsste auf jeden Fall Mitarbeiter haben im Bereich Projektmanagement, schon irgendwie eine Assistentin, definitiv, wenn es KI nicht gäbe. Andererseits wäre auch die Frage, ob das sich dann alles so ja lohnen würde, ob man dann überhaupt so wachsen würde, müsste man alles gucken. Ob, ja, also wo ich jetzt sage, ich glaube, ich nehme jetzt nicht irgendwelchen Leuten Stellen weg durch KI. Ich glaube, ich hätte das vorher einfach gar nicht gemacht so. Mhm. Aber aktuell bin ich alleine und deswegen ist es für mich auch wichtig, mich zu spezialisieren, weil ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache weniger die kommerzielle Werbestudioarbeit. Weil dafür müsste ich jetzt einfach Leute einstellen und das größer machen. Aber ich sehe mich dann doch nicht unbedingt als die Agenturchefin, sondern eher als jemand, der dann eben eine Workshop-Plattform aufbaut. Und dafür werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr Leute suchen. Ja.
Du sagtest schon so schön, wenn die KI nicht wäre. Du kannst ja mal sagen, wo ist KI eine Kollegin für dich? Ganz konkret, wofür nutzt du KI, um dich selbst zu organisieren, um Projekte anzugehen? Wie hilft dir KI in der Selbstständigkeit?
E-Mails. Ganz groß E-Mails, also die Dinge vor allem, mit denen ich mich nicht so viel beschäftigen möchte, weil ich gerne Zeit zum Kreieren habe. Und das sind E-Mail-Anfragen beantworten, Kostenvoranschläge schreiben, sich Projekte anschauen. Das heißt, ich habe einen Unterordner im ChatGPT für jeden einzelnen Kunden, da sind E-Mails drin. Ich habe ein Tool, Jamie, das nutze ich, um Calls aufzuzeichnen, da wird einem direkt nach dem Call ein Skript erstellt und eine Zusammenfassung und To-Dos und dann hat man da auch schon direkt den Ton, wie man miteinander spricht und weiß, wie man die E-Mails in nächster Zeit formulieren kann. Ich habe Automatisierungen auf meiner Webseite für Projektanfragen, dass die dann direkt durchlaufen, dass eine Antwort-E-Mail zurückkommt. Ja, solche Sachen.
Okay, also eine ganze Menge KI-Arianes, die da im Hintergrund helfen.
Ja, war alles meine Stimme.
Okay, sehr gut. Ja, ich kenne das ja selbst als Selbstständiger. Man hat durchaus so ein paar Sachen, einer dieser 100 Bots, die ich am Anfang gesagt hatte, einer der ersten war tatsächlich auch so ein Steuerberater-Bot, weil ich gesagt habe, wenn ich mich selbstständig mache, ich habe so viele Fragen und ich würde einfach gern mal gucken, was da im Gesetz steht, aber ich kann mir jetzt nicht alle Steuergesetze angucken, aber so eine KI kann das natürlich. Ja. Und dann habe ich so Ersteinschätzungen immer mir per KI geben lassen. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee, ich rufe lieber einen Steuerberater an. Ja. Weil ich mittlerweile auch weiß, wo da so die Tücken liegen. Aber so grundsätzlich ist das natürlich eine schöne Sache. Ne? Und du hattest gesagt, Unterordner bei ChatGPT mit Mails gefüttert, mit Angeboten. Machst du dir da irgendwie Gedanken zwecks Datenschutz? Ich glaube, das ist das Erste, was einem da in den Sinn kommt.
Zum Teil schon. Also wenn ich ganz klare NDAs habe, dann mache ich das so eben nicht oder lasse Sachen aus. Aber an sich wenn ich selber irgendwelchen Kram da reinspreche oder auch für meine privaten Projekte, die ich umsetze, die ja mittlerweile hauptsächlich der Fall sind, ist mir das eigentlich egal, ob man das jemand liest oder klaut für mich selber. Also das stört mich jetzt nicht so.
Es ist ja in der Regel so, dass ich glaube, mit dem Plus-Account aufwärts, dass man die Möglichkeit hat, die Daten auch bei sich zu belassen, dass man in den Einstellungen sagt, man möchte nicht, dass
das für alle verbessern
und so. Und dann sollte man da auf der richtigen, in die richtige Richtung gehen, sage ich mal zumindest. Ich glaube, so ein Restrisiko besteht ja immer, aber genau.
Ja.
Du hattest eine andere ganz spannende Sache gerade gesagt, und zwar, dass du nicht glaubst, dass du irgendjemanden den Job wegnimmst mit dem, was du tust. Jetzt ist es so, deine, wenn man sich deine Bilder anguckt oder deine Videos, die spielen ganz viel mit Realität. Ja, also ich habe jetzt eins gesehen, ganz cool, wie man halt im grauen Berlin im Grunde ein bisschen Farbe reinbringt und dann stehst du da und mit einmal sind die werden die Häuser im Hintergrund grün bewachsen, ist so Regenbogen auf der Wiese und so weiter. Richtig geil, als jemand, der in Berlin lebt und jetzt diese 4 Monate Kälte und Grauheit hier aushalten muss, bin ich da voll auf deiner Seite. Das sind ja erstmal Dinge, die sage ich mal, jetzt nicht klassisch werberisch sind. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, dass du sagst, du nimmst ja niemandem den Job weg mit dem, was du tust und vielleicht ein bisschen deine Stilrichtung umschreiben?
Also ja gut, das sind ein bisschen zwei verschiedene Themen. Also mit Job wegnehmen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema eigentlich, weil das natürlich eine Angst ist von vielen Leuten. Aber dadurch, dass ich selbstständig bin, das, was ich vorhin meinte, ging eher darum, dass ich sage, ich hätte jetzt nicht einen Projektmanager eingestellt. Und ist jetzt nicht so, dass ich einen entlassen habe, weil es jetzt KI gibt, sondern ich hatte vorher nie einen. Und das wird mir jetzt alles ein bisschen leichter gemacht, so rum eher. Und das andere, ja, mit den Jobs und meinen Arbeiten, das ist so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bin auch bei Instagram, hauptsächlich mache ich die Sachen, die mir Spaß machen und nicht unbedingt meine Werbejobs. Ich habe dieses Jahr auch einiges gemacht, das gibt es nirgendwo zu sehen, womit ich mein Geld verdient habe. Und es ist aber so, also auch mit diesen 100 KI-Versionen, was ich vorhin meinte, das war überhaupt nicht die Absicht, dass da jetzt ein Job bei rauskommt. Ich hatte da einfach Bock drauf. Aber es gab bisher, glaube ich, noch keine einzige Arbeit, die ich irgendwann mal veröffentlicht habe, aus der nicht ein Job oder eine Kundenanfrage entstanden ist. Und deswegen ist es auch meine, und das hast du ja gerade selber auch bestätigt mit deinen Bots, mit deiner Geschichte. Deswegen ist meine Einstellung eher, man sollte das rausgeben, was man gerne macht und gerne tut. Und dafür wird man dann eben auch angefragt. Und auch wenn das nicht der Hintergrund ist, ich habe mittlerweile den Luxus, dass ich sagen kann, okay, ich kann auch einfach kreativ arbeiten und das raushauen und im Bereich KI sein. Und trotzdem bekomme ich dann Aufträge und zusammenarbeiten und wenn es halt die Softwarehersteller sind für den KI-Tools, mit denen ich dann eine Kollaboration habe, wie ein Sportler, der sagt, er hat jetzt halt hier seine Marken, mit denen er arbeitet, so habe ich das dann auch, ja.
Wie kann man das alles lernen? Du hattest jetzt von den Tools gesprochen, wir kennen natürlich irgendwie den Trick, KI zu fragen und einfach auch auszuprobieren, Routine zu entwickeln, Zeit zu investieren. Jetzt bietest du selbst dann eine Lernplattform an und hast selbst natürlich auch dieses Hintergrundwissen. Jetzt ist es aber so, dass so 3D-AI-Artists im Grunde, das ist jetzt im Grunde kein Ausbildungsberuf und kein Studieninhalt großartig. Ne? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Mein Bruder ist tatsächlich an einem Institut und ist Game Designer und 3D-Artist. Und die sehen das erfahrungsgemäß eher kritisch, die Entwicklung. Die beobachten die sehr, sehr aufmerksam, die da gerade passiert. Ja, aber wenn man da den Profis, sage ich mal, bei ihrem Handwerk zugeguckt hat und weiß, was das für Aufwände sind, so Renderings zu erstellen, so, weil du kennst das selbst, dann fürchten die natürlich schon ein bisschen darum, was passiert da jetzt mit KI und hat das überhaupt auch noch die gleiche Qualität. Deshalb vielleicht so zwei Fragen. Die eine, wie kann man das lernen? Und zum anderen, wie siehst du diese Entwicklung auf dem Markt generell? Auch auf dem Bildungsmarkt, wird es da mehr Bildungsangebote geben oder bleibt das klare Handwerk überhaupt noch bestehen?
Auf der einen Seite würde ich sagen, dass es nicht so ist, dass man das jetzt gar nicht lernen kann. Ich habe mich damit aktuell nicht so ganz auseinandergesetzt, aber es gab schon immer die Filmhochschule Baden-Württemberg, bei der man, da konntest du immer schon 3D-Animationen und sonst was lernen. Die werden mit Sicherheit auch KI anbieten. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile immer mehr Sachen. Ich habe selber mal ein bisschen recherchiert, was gibt es denn für Online-Plattformen, weil ich eben, wie gesagt, selber eine gründen will, weil ich eben glaube, ja, da gibt es eine große Lücke. Ja. Und deswegen will ich das anbieten, weil das auch mein Thema ist, zu sagen, ich will den Leuten wirklich helfen und ich will den Leuten, wie du sagst, auch mit denen ich früher zusammengearbeitet habe und die auch Motion Designer sind oder waren oder 3D-Designer, so ein bisschen auch die Angst davon nehmen, mit KI zu arbeiten und zu zeigen, was das eigentlich auch alles für Vorteile hat, weil genau diese Leute, glaube ich, die besten KI-Designer sind für Videos. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut in der Gaming-Branche aus, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die definitiv die besseren Game-Designer im KI-Bereich wären, mhm, als Leute, die jetzt heute einfach damit anfangen, weil sie das den Background haben. Und so ist es nun mal technisch, dass Sachen voranschreiten. Und als Photoshop erfunden wurde, haben die Fotografen auch geschrien. Aber ja, es ermöglicht einem nun mal schneller zu arbeiten und Lichtstimmungen anzupassen, für die man sonst vielleicht hätte reshooten müssen oder sowas. Das passiert halt immer und ich kann jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und das zu lernen. Und ich persönlich habe mir das rausgesucht bei YouTube, jeden Tag mir irgendwas angeschaut, ChatGPT gefragt oder auch einfach angefangen auszuprobieren, einfach reinzuschreiben, was passiert denn, wenn ich das und das mache. Und ja, vielleicht auch keine Angst vor den Credits zu haben, weil auch als ich jetzt noch nicht mit Tools gearbeitet habe, da hatte ich auch Kollegen aus meinem Bereich, die sagen, ach ja, nur jetzt da wieder ein Abo und da und das ist ja so teuer. Ja gut, und selbst wenn das dann mal, weiß ich nicht, und dann hast du mal ein Monatsabo für 50 Euro, aber selbst wenn das mal 1000 Euro sind und du bist selbstständiger Designer oder 3D-Designer, dann ist das nun mal eine wichtige Ausgabe und die kannst du auch von der Steuer absetzen und lernst halt, probier es aus, dann ist es nun mal so. Und dann ist es aber gut investiertes Geld, würde ich sagen. Und da muss man einfach mal sagen, ich achte jetzt mal nicht auf Credits. Das finde ich das Wichtige beim Lernen, eigentlich Wichtigste. Dass man davor keine Angst hat, jetzt Videos zu generieren oder so, sondern sich wirklich mal traut, auszuprobieren.
Kannst du so über den Daumen mal schätzen, was du monatlich an Toolkosten hast?
Boah, keine Ahnung, aber es ist immer wieder, ich habe letztens erst wieder, ja, Midjourney nochmal 1000 Euro super pro Abo und nochmal Credits nachgekauft und es ist krass, weil ich dann super krass auch zum Beispiel für meine AI-Version habe ich auch sehr viel mit Midjourney Video gearbeitet und dachte mir so, ja, okay, das lohnt sich halt auch voll, da muss ich jetzt ganz viel reingeben und jetzt aktuell arbeite ich super, super viel mit Kling und mit Vio und das ändert sich auch immer je nachdem, was man für Animationen erstellen will. Oh, aber ich baller da raus, also da achte ich nicht drauf.
Alles Betriebsausgaben.
Ja, total, ja, total.
Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, KI soll reproduzieren, soll im Grunde realistisch sein. Solche Stimmen haben wir auch schon hier im Podcast gehört und das ist durchaus deine Meinung. Jetzt sind ja deine gestalterischen Designs, das, was du machst in Social Media, ist ja ganz klar realitätsverzerrend. Also du bist ja wirklich, du gehst ja rein in Bereiche, wo man sagt, das ist definitiv AI, das erkennt man, aber in einem realistischen Umfeld. Ne? Du sitzt dann beispielsweise vor einem Café und dann springt dich ein Hund aus dem Schaufenster an oder du, also ganz klare, so realistisches Spielen mit der Realität. Wie erlebst du diese Diskussion? Vor allem, was kriegst du da für Feedback auch drauf auf AI-Videos? Weil AI-Videos sind ja in der Regel sehr, sehr kritisch gesehen eigentlich. Also AI-Slop ist gerade so ein Begriff, der viel durch Social Media geistert und wo Leute sagen, oh Gott, das ist doch Quatsch, das brauchen wir nicht. Wie erlebst du die Diskussion?
Ja, ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Welten, die da zusammentreffen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr tief in dieser ganzen KI-Videogeschichte drin und das auch schon seit 2 Jahren. Und mein Alltag beschäftigt sich seit 2 Jahren oder vor allem auch in den letzten Monaten, wirklich sagen, jede Sekunde damit, mir neue Tools anzuschauen, Sachen zu lernen, Sachen auszuprobieren. Und dadurch kenne ich natürlich auch sehr viele KI-Artists. Ich bin von Adobe in der weltweiten AI-VIP-Community auch drin. Wir wurden jetzt alle zusammen auf die Max nach Los Angeles eingeladen. Wir waren Anfang des Jahres zusammen auf der Max in London und tauschen uns aus. Und da sehe ich wahnsinnig viele verschiedene Stilrichtungen. Also gibt nicht ein KI oder ein AI. Das ist, wenn du sagst, es gibt genauso viele Stile, wie es Filme gibt und Künstler. Also du kannst sagen, ich mache KI jetzt alles im Tim Burton-Style und mach das mal erstmal. Also du musst dich wirklich in alles richtig, richtig reinnörden. Ich könnte das jetzt nicht. Ich kenne einen, der kann das richtig gut, aber der könnte wiederum nicht, was ich kann. Und wir sind beide, machen nichts anderes den ganzen Tag so, ne? Also man kann sich halt wirklich daran spezialisieren. Und ich glaube, das Wichtige ist da irgendwie so seinen Stil zu finden. Und wenn jeder jeden Tag irgendwas anderes macht, weil er sagt, gut, jetzt macht jemand das Video, wo ein Hund aus dem Schaufenster rauskommt oder lebendig wird, weil er das bei mir gesehen hat, aber am nächsten Tag macht er wieder was anderes, das steht auch jedem frei. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wenn man sagt, man ist als Kreativer in diesem Bereich, seinen Stil zu finden und es zu prägen. Und der Realismus, das ist auch interessant, weil viele arbeiten auch komplett künstlerisch. Also ich kenne ganz, ganz viele KI-Artists, sehr, sehr, sehr erfolgreiche KI-Künstler und Videokünstler, die auch vorher schon Character Design gemacht haben und Künstler waren und animiert haben und jetzt halt dadurch nochmal ihre Character und sowas zum Leben erwecken. Und das hat überhaupt nichts mit Realität zu tun, so wie Pixar-Filme oder sowas. Und bei mir ist es eben so, dass ich damit spiele, aber manchmal eben auch die Leute denken, es ist komplett real und es ist gar keine KI und dann raten, ob ich das wirklich gemacht habe oder nicht.
Das ist, glaube ich, bei deinem letzten viralen Hit so gewesen. Ne? Da hattest du mit deinem Ex-Boyfriend abgerechnet und sein Porsche mit einem Eimer Farbe beschmiert. Das ist nicht real passiert, oder? Oder doch? Magst du das Geheimnis lüften?
Das ist nicht real passiert. Das Lustige ist tatsächlich, dass ich an einem Projekt arbeite wenn der Podcast ausgestrahlt wird, werde ich es schon veröffentlicht haben, für neue Partnermodelle bei Adobe, was wir auf der Max besprochen haben. Und diese Partnermodelle wollte ich eben darstellen als realistische Person, also Nano-Banana, was dann in einem Bananenkostüm bei mir ins Wohnzimmer läuft. Mhm. Und als ich von der Max wiederkam, dachte ich mir doch so, das ist ja super lustig, wenn ich das so inszeniere, dass sich mein Freund von mir trennt und ich dieses Video mache. Lustigerweise hat er sich tatsächlich von mir getrennt, was ein bisschen ein sehr, das war, glaube ich, ganz schlechtes Karma. letztendlich habe ich dann dieses Video trotzdem produziert und das war mir schon relativ klar, aber es gibt manche Sachen, bei denen ich weiß, dass das die Leute anspricht. Also immer, wenn irgendwas mit Emotionen spielt, mit Story, wenn du einen krassen Effekt hast, wenn irgendwas, es gibt so ein paar Spielregeln für Social Media, ja, wenn in den ersten 3 Sekunden irgendwas Krasses passiert oder du einen krassen Hook hast und sich die Leute damit identifizieren können, dann dachte ich mir schon, dass das ganz gut funktioniert, dass das dann so viel Trubel hat. Okay, und ich hatte aber kurz danach noch ein weiteres Video gepostet, auf dem ich von einem Auto überfahren werde in Malaga. Und da dachten die Leute auch, das wäre real. Das hatte auch wieder dann so viele Aufrufe und ja.
Oh Gott.
Aber das will ich dann auch nicht immer die ganze Zeit machen, weil es ist mir dann auch irgendwie zu negativ. Und ich wüsste zum Beispiel, dass wenn ich mehr solche Videos machen würde, würde das wahnsinnig viel bringen für TikTok-Follower und so. Aber das ist auch nicht das, was mir und meinem Style entspricht.
Fernab von der Aufmerksamkeitsökonomie in Social Media. Lass uns das mal kurz durchgehen. Du planst ein Video, wo dein Boyfriend mit dir Schluss macht und er macht tatsächlich mit dir Schluss. Und das Erste, was dir danach einfällt, ist ein Video zu planen, wie du von einem Auto überfahren wirst. Ariane! Ich weiß
Gott,
nicht.
Darüber habe ich...
Ja, okay. Stell mir das hinten an. Also...
Good point. Vielleicht sollte ich irgendwie ein Video machen, bei dem ich im Lotto gewinne oder sowas.
Ja, exakt sowas. Oder den Weltfrieden oder so herbeibringst. Also,
ja, oder so. Vielleicht nicht ganz so egoistisch.
Die Magie von KI. Okay, klar. Ja. Thema Aufmerksamkeitsökonomie vielleicht. Ne? Also solche Videos gehen natürlich viral. Die werden geklickt, vor allem wenn sie dann so ultra realistisch aussehen und auch ein bisschen mit der Realität selbst spielen. Und das sind ja Trends, das können wir auch irgendwie gerade ja nochmal, um auf dieses Filmthema vielleicht einmal zu kommen, können wir das ja beobachten, wenn wir uns die ersten Star Wars angucken oder Jurassic Park. Das sind ja, glaube ich, so die ersten Filme gewesen, die tatsächlich CGI als neue Technik benutzt haben und die auch für Aufmerksamkeit gesorgt haben und bis heute auch Klassiker sind, ja, muss man irgendwie sagen. Die sind in die Popkultur mit eingegangen. Das erleben wir bei KI, glaube ich, noch nicht so, oder? Es gibt noch nicht wirklich Popkultur für KI, bis auf, wenn wir uns jetzt ein paar KI-Songs vielleicht mal anhören, die so als erstes viral gegangen sind. Dieser Talahun-Song, der damals da irgendwie auch in die Top 100 in Deutschland gegangen ist. Wann erwartet uns KI in der Popkultur?
Also es ist jetzt gerade ein Hit, so ein Western, so ein Country-Song auch auf Platz 1 gegangen in Amerika. Mhm. Ne? Also das, da passiert auf jeden Fall auch sehr, sehr viel im Musikbereich und Popkultur. Also in meiner Welt ist das alles schon so. Und dass die Leute, mit denen ich viel Kontakt habe und denen ich folge und da passiert super viel. Es gibt super viele AI-Kurzfilmfestivals. Es gibt wahnsinnig viel AI-Kunst. Jede Art von verschiedenen Stilrichtungen. Also ich glaube, das ist jetzt schon da. Und ich glaube auch, dass es jetzt einen ersten Full-Feature-Film geben wird. Ist auch nicht mehr so lang hin, dass das auch wirklich der Mainstream, dass die Leute das akzeptieren, vielleicht wenn sie es nicht wissen. Mhm. Aber ich meine, es kommt auch immer darauf an, was man genau mit KI meint, du kannst ja wirklich alles damit machen. Und wenn du sagst, als du gerade das Beispiel Jurassic Park gebracht hast, ist einer meiner, oder mein Lieblingsfilm vielleicht sogar. Mhm. Und da ist es aber tatsächlich so, dass die sehr, sehr viel gerade im ersten Teil eben wirklich noch mit Puppen und mit Animatronics gemacht haben und dass das deswegen einfach auch so wahnsinnig geil aussieht und geiler als im zweiten oder dritten Teil die Dinosaurier aussehen. Also ich schaue immer noch am liebsten den ersten und das ist ja auch das Ding, wenn man sagt, ja, das KI und das sieht so und so aus. KI sieht oft besser aus als schlechtes 3D in manchen Filmen. Also es ist ja auch nicht so, dass alle Special Effects immer super aussehen, wenn wir uns nicht gerade die Avengers anschauen oder die absoluten Top-A-Filme, die da aus Amerika kommen und so. Und das ist immer was, was man erkennt, also gerade wenn man aus dem Bereich kommt. Und ich finde eben gerade da das Spannende. Also wie kann man das miteinander verbinden? Und auch nicht, dass man sagt, man macht gar kein 3D mehr. Ich arbeite zum Beispiel auch noch nach wie vor mit 3D, um bestimmte Szenen oder Frames zu erstellen. Aber ich rendere dann nicht mehr die ganzen Szenen dazwischen, was mich früher Tage gekostet hat, sondern lass das mit KI berechnen und versuche es als Hilfsmittel einzusetzen und nicht komplett Dinge zu ersetzen.
Ja. Auch so irgendwie eine ganz coole Sache zu KI im Film. Ich glaube, bei Indiana Jones war das im letzten Teil, ne, dass Harrison Ford irgendwie mit KI 35, 45 Jahre irgendwie jünger gemacht wurde. Also wurde mit KI verjüngt, was halt ja auch nochmal eine ganz neue Möglichkeit bietet für Filmproduktion. Also, dass man tatsächlich sich ganz klar von der Realität verabschiedet oder die Realität so verzerrt, dass vielleicht neue Filme und neue kreative Ideen entstehen können.
Ja, total. Also das war auch ein Beispiel, das ist mir auch aufgefallen und das fand ich, das sah auch total schlecht aus. Und da verschwimmen auch die Grenzen, weil zum Beispiel viele Filmproduktionen oder große Studios, was ist ein KI? KI ist eigentlich auch nur, dass man Prozesse, die man früher vielleicht manuell am Computer gemacht hat, vereinfacht und zusammenschaltet und ja neue Möglichkeiten findet. Und das ist eh schon so ein bisschen verschwommen. Also alles, was im Special Effects Bereich ist, geht ja eh schon in die Richtung. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass wir das... Ich weiß es nicht, in ein, zwei Jahren, vielleicht nächstes Jahr schon oder in zwei Jahren werden wir das nicht mehr unterscheiden können, eine Real. Also es ist jetzt schon so, ich habe gestern ein Video gepostet oder vorgestern von so einer UGC-Style-Ad, also User-Generated Content, wo sich jemand mit dem iPhone filmt und ein Produkt in die Hand hält. Wenn du das mit Sora 2 generierst, du erkennst den Unterschied nicht mehr, hat keiner erkannt.
Ja.
Siehst du nicht. Das, und es wird dann eben auch, ja, das müssten dann natürlich die Schauspieler schauen, ob sie sich da einspeisen lassen als 3D-Modell, aber du wirst auf jeden Fall diese Art von Film haben und der Realismus wird dementsprechend wird besser aussehen als alles, was bisher mit 3D möglich war.
Ich überlege mir halt immer.
Und das wird nicht mehr lang dauern.
Ich überlege mir halt immer, dass ja auf der einen Seite nichts Neues, also dass man auch Bilder gefälscht hat, Videos gefälscht oder bearbeitet hat, sie von der Realität entkoppelt hat. Das ist ja genau bis Ewigkeiten zurück. Ich frage mich halt, wohin das führt, wenn das so demokratisiert wird, dass das jeder machen kann. Und das ist ja im Grunde nichts, wofür du extrem viel Kosten oder Wissen oder eine Ausbildung, wie auch immer, brauchst, sondern du kannst im Grunde Prompten lernen, du kannst dich mit den Tools auseinandersetzen und dann kannst du mit vergleichsweise wenig Lerneinsatz und auch Geldeinsatz entsprechende Sachen machen. Was macht das mit unserer Kommunikation? Du als Kommunikationsdesignerin, als Kommunikationsexpertin, was passiert, wenn wir in Zukunft nicht mehr unterscheiden können, ist ein Video, was wir online sehen, tatsächlich realistisch oder ist es das nicht?
Ich glaube, da passieren zwei Sachen. Eins ist, dass ich auf jeden Fall hoffe, und das ist auch was, was ich immer sage, wenn ich die Möglichkeit habe, bei Talks zu sein oder irgendwo zu sprechen, dass ich hoffe, dass es bald mehr Education in Deutschland für KI gefördert wird, dass Menschen wie ich auch zum Beispiel eingeladen werden oder dass man sagt, man geht irgendwo hin an offizielle Einrichtungen überall in Deutschland mal und schult die Leute so ein bisschen, dass sie wissen, das ist nicht alles real und das veröffentliche ich auch in meinen Videos immer. Ich habe auch 2, 3 Videos nochmal danach zu diesem Auto-Video gepostet, wo ich sage, Leute, das ist nicht real und glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Und aktuell sind wir eben noch in dieser Phase und das sehe ich auch politisch schwierig. Ich habe auch einen Freund, der für ein Studio arbeitet und die wurden angefragt, auch von politischen Organisationen in Amerika irgendwie, ob sie für die Videos erstellen. Das haben sie auch abgelehnt und das ist, ja, das wird aber natürlich auch passieren und das, um irgendwelche Meinungen zu bilden. Und das ist ein Problem auf jeden Fall und ich finde, da muss mehr Aufklärung betrieben werden. Aber was ich auch glaube, ist, dass es relativ schnell dazu führen wird, dass man sowieso nichts mehr glaubt, was man sieht. Also, weil das so ein, ich weiß nicht, in 1, 2 Jahren werden wir so gewohnt sein, dass es diese ganzen veränderten Videos gibt, dass wir vielleicht ganz natürlich alles in Frage stellen und das nicht einfach glauben. Das hoffe ich zumindest.
Mhm. Interessanter Punkt. Ich als jemand, der so aus der Krisenkommunikation kommt, denk ich immer, wir müssen irgendwie menschliche Kommunikation in Zukunft viel stärker verifizieren. Ja, und wir müssen neue Möglichkeiten finden. So Captchas, die sich irgendwie etabliert haben im Internet, sind mittlerweile von KI relativ simpel zu lösen. Und ich liebe den Ansatz, dass man das Ganze umdreht, dass man eben versucht, die KI als solche zu identifizieren und nicht den Menschen. So als Beispiel, wenn du per Deepfake angerufen wirst, das ist mein Lieblingsbeispiel, und dann sagt dir der KI-Chef, der geklont oder wie auch immer, seine Stimme sagt, du musst Geld überweisen, dann kannst du natürlich sagen, okay, bist du Mensch oder bist du eine KI? So, das wird nicht funktionieren. Wenn du aber versuchst, dann in die Richtung zu gehen, zu sagen, okay, dann sag mir doch mal, ich überweise das Geld gerne, aber musst mir vorher die Quadratwurzel aus 725 Millionen irgendwas nennen, dann würde jeder Mensch sagen, hä, was willst du von mir? Aber eine KI eine Maschine, die würde sagen, ja klar, das ist die und die Zahl. Ne? Also, dass man versucht, Maschinen so auszutricksen, dass man ihre Stärken ausnutzt, ja, und die menschliche Schwäche viel eher verifiziert. Ich glaube, das ist ein cooler Ansatz, der uns in der Kommunikation, vor allem in der Verifizierung von menschlicher Kommunikation, mit Sicherheit irgendwie nochmal weiterbringen wird. Aber genau, anderes Thema, glaube ich.
Ja, das finde ich einen sehr smarten Ansatz. Nur leider, das gab es schon beim ersten ChatGPT, als die ersten Schüler ihre Klausuren gefälscht haben. Dass sie dann gelernt haben, ich kann im zweiten Satz, wenn ich das erste Referat rausbekommen habe und es klingt so gut, dann kann ich ChatGPT auch sagen, aber kling so, als wärst du ein Schüler aus der 5. Klasse,
ja,
und schreibst trotzdem so, dass du eine 1 bekommst. Und ich denke mir, ja, das würde dann wahrscheinlich in deinem Fall auch so sein, ja, dass diese KI, mit der du telefonierst, wahrscheinlich weiß, dass diese Antwort darf sie nicht wissen. Aber gut.
Genau, das ist ja das Räuber- und Gendarmspiel, was wir eigentlich ja seit dem Internet kennen. Und ich glaube, das wird in KI auch so weitergehen. Das wird natürlich jetzt Social-Media-Videos weniger betreffen. Also ich glaube, da müssen wir noch gucken, wie wir Verifikationsprozesse finden.
Naja, die Leute interessiert es zum Teil auch einfach nicht.
Ja.
Also wenn ich meine Videos kennzeichne bei Instagram, selbst wenn ich draufschreibe, es ist KI, also ich habe manchmal in TikToks, wenn ich mir die Kommentare unten durchlese, weil ich schreibe dann auch unten nochmal rein, das ist KI. Und dann schreiben andere Leute, was ist denn das? Irgendwie auch, als ich vom Auto überfahren wurde, geht's dir gut? Und so, ich habe die ganze Zeit Nachrichten bekommen, bist du okay, geht's dir gut? Und dann haben andere Leute immer drauf geantwortet, Leute, es ist KI und so. Die haben sich dann schon untereinander unterhalten. Und habe ich das auch ganz fett reingeschrieben und sowas, ne? Und die Leute schauen sich das nicht an, die lesen sich das nicht durch. Die sehen halt einen Effekt, das ist halt, Social Media ist irgendwie innerhalb von 2 Sekunden kurz im Kopf und dann wieder weg. Also ich glaube, man darf es auch nicht zu wichtig nehmen, was solche Videos machen. Es gibt Milliarden von Videos am Tag und die Leute scrollen da durch und gucken da auch nicht richtig hin.
Mhm.
Aber ja, das sollte man auf jeden Fall Aufklärung betreiben.
Jetzt gibt's natürlich irgendwie solche spaßigen Videos mit Porsche bekleckern und so, aber es gibt natürlich auch durchaus Videos, die politische Relevanz haben, ja, also immer mehr PolitikerInnen kommunizieren ja auch digital. Wie kann man da dann damit umgehen, dass das wirklich von denen ist und so? Also wenn da Desinformation betrieben wird, kann das natürlich Folgen haben und die sehen wir vereinzelt schon. Ne? Also es gibt ja durchaus immer mehr Desinformation, ganz politisch gewollt, auch in Social Media. Von daher, Awareness ist, glaube ich, irgendwie das Wort dieser Folge. Ja, nicht alles glauben, was im Internet steht. Das ist, glaube ich, hat Benjamin Franklin schon gesagt, habe ich gelesen. Und Ariane, ich danke dir für dieses Gespräch. Hast du noch was sagen? Haben wir was vergessen? Möchtest du noch was sagen? Vielleicht auch für den Chatbot. Irgendeine Meinung, die wichtig ist.
Ja, Veränderungen auf jeden Fall positiv sehen. Versuchen, das nicht alles komplett abzulehnen. Ich weiß, dass es teilweise einem Angst machen kann, was alles so passiert. Aber ich finde, es liegt an uns, welche Art von Content wir erstellen wollen, wie wir damit umgehen wollen und auch welche Art von Content wir konsumieren wollen. Und es ist nun mal eine Technologie, die uns begleitet jetzt schon und die auch immer größer werden wird. Und ich glaube, es ist wichtig, den richtigen Umgang damit zu finden und es nicht einfach nur abzulehnen.
Sehr schön. Das war Ariane Gebhardt bei Kollegin KI. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ja, das war Ariane Gebhardt, die uns mal einen Einblick gegeben hat, wie man eigentlich mit KI kreativ arbeitet. Und ich glaube, wenn für mich eine Sache hängen geblieben ist aus der Folge, dann, dass KI nicht alleine kreativ sein kann. Also KI kann keine kreativen Dinge von alleine machen. Sie braucht irgendwie einen Menschen, der orchestriert. Und das hat Ariane schön gezeigt, indem sie gesagt hat, was für Tools sie verwendet, wie viele Tools es tatsächlich sind, wie viel Geld sie auch teilweise für Tools ausgibt. Und ich glaube, das vergessen wir gerne in dieser Debatte rund um KI und Kreativität, dass da schon mehr dazugehört, als einfach nur einen Knopf zu drücken und dann ein Ergebnis zu bekommen. Und gerade die Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten von KI zeigt sich in diesem 100-Variationen von sich selbst Projekt, das Ariane beschrieben hat. Also da muss man schon ein bisschen überlegen, was möchte man tatsächlich mit der KI machen, und die KI setzt das im Idealfall um. Und das können wir auch mit ganz normalen Chatbots machen, das können wir jetzt ja auch mit unserer Kollegin KI machen, die hier bei dem Podcast immer schön zuhört und uns das Ganze zusammenfasst. Und das probieren wir doch einfach mal aus. Hallo, liebe Kollegin KI, magst du mir einmal die Folge zusammenfassen? Aber mach's bitte nicht wie sonst, sondern mach's diesmal in einer Rolle als, ich sag mal, sturzbetrunkener Pirat.
Ei, absolut. Dann setzen wir mal die virtuelle Piratenkappe auf. Also, in dieser Folge hat unsere tapfere Ariane uns gezeigt, dass KI nur so kreativ ist wie der Mensch, der sie steuert. Sie hat mit einer ganzen Armada von Tools gearbeitet, ordentlich in die Trickkiste gegriffen und am Ende gezeigt, dass hinter jedem kreativen KI-Ergebnis immer noch ein bisschen menschlicher Geist steckt. Also volle Kraft voraus, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin haltet euren kreativen Kompass schön im Blick.
Ja, okay, also weiß jetzt nicht, ob ich da den Piraten erkannt habe, aber gut, das ist, wenn man mit KI kreativ werden will, muss man häufig ein bisschen mehr Input geben als nur solche Single-Line-Prompts, wie ich sie hier gegeben habe. Also je mehr Kontext, desto besser. Aber ich denke, für den Anfang und zur Anschauung soll das hier mal reichen. Danke fürs Zuhören. Wir sprechen uns oder hören uns dann kommenden Dienstag. Bis dahin. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.